Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Die Israeliten blicken dem unausweichlichen Tod entgegen. Vor ihnen das Schilfmeer, hinter ihnen das übermächtige Heer der Ägypter. Das Volk mit Männern, Frauen, Kindern, Tieren, Hab und Gut hat keine Chance zur Flucht. Die Situation ist wortwörtlich ausweglos. Was bleibt da noch übrig, als vor Angst zu schreien? Dieses dramatische Ereignis am Schilfmeer in 2. Mose oder Exodus Kapitel 14 wird der Gegenstand der heutigen Predigt sein. Im Anschluss an die letzten Predigten, die ich hier gehalten habe, zu Kapitel 12 und Kapitel 13, in denen ich mich mit der Einsetzung des Passahopfers und dann später mit der Bedeutung der Passahfeier befasst habe, daran schließt die Predigt an. Die heutige Predigt ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil gehen wir abschnittweise durch den Text und im zweiten Teil schauen wir, wie das Neue Testament dieses Geschehen aufgreift und was es heute für die neutestamentliche Gemeinde bedeuten kann. Wir lesen den ersten Abschnitt. Und zwar beginnen wir im vorhergehenden Kapitel, die letzten paar Verse, also Kapitel 13, ab Vers 20 bis Kapitel 4, Vers 4. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam, am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden und vor Pi-Hahirot zu lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal-Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern. Und der Pharao wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, so dass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Vor wenigen Tagen ist das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen. Sie haben die Sklaverei hinter sich gelassen. Nach dem großen Sterben aller ägyptischen Erstgeborenen ist Israel nicht nur freigelassen, sondern sogar aus dem Land hinausgetrieben worden. Allerdings zeigt sich recht schnell, dass die Gefahr nicht vorüber ist. Der Auszug aus Ägypten, der sogenannte Exodus, ist noch keine gesicherte oder abgeschlossene Angelegenheit. Eine dramatische Zuspitzung bahnt sich an. Doch worum geht es hier in diesem Text in erster Linie? Geht es um die Befreiung Israels oder geht es um das Gericht über Ägypten? Nun ja, das sind wichtige Teile oder wichtige Inhalte in diesem Text, aber in erster Linie geht es weder um das eine noch um das andere, sondern Jahwe, der Gott Israels, hält alle Fäden in seiner Hand. Seine Herrlichkeit soll vor alle Augen erwiesen werden, sodass sogar die mächtigen Feinde Israels erkennen müssen, dass er der Herr ist. Wir könnten also sagen, dass Endziel dieser ganzen Aktion ist die Verherrlichung Jahwes. Er führt sein Volk in der Wolken- oder Feuersäule. Er verstockt das Herz des Pharao. Er will seine Herrlichkeit an der ägyptischen Heeresmacht erweisen. Er ist der erste Handelnde. Wir lesen weiter die Verse 5 bis 14. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk und sie sagten: Was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? So ließ er denn seine Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen allen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobener Hand auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten bei Pi-Hahiroth vor Baal-Zephon. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, in Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Die Panik der Israeliten ist völlig nachvollziehbar. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Ohnmächtig sehen sie, wie das gewaltige ägyptische Heer auf sie zurollt. Das Schilfmeer bildet diese unverrückbare Grenze und bedeutet somit den sicheren Tod. Umso erstaunlicher ist es, dass Mose die Ruhe bewahrt, zumindest äußerlich. Gott hat zwar mit ihm geredet und ihn in seinen Plan eingeweiht, aber dass Mose auch auf diese Ansage Gottes vertraut, ist keine Selbstverständlichkeit. Als Mittler zwischen Gott und dem Volk hat Mose an diesem Punkt auch einen stellvertretenden Glauben. Er sagt: Fürchtet euch nicht, seht die Rettung des Herrn. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Dass Mose dennoch innerlich in einer Zerreißprobe stand, scheint im nächsten Vers angedeutet zu sein. Wir lesen die Verse 15 bis 20. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich jedoch, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, so dass sie hinter ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrlicht habe. Und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Was wir bereits zu Beginn dieses Kapitels feststellten, wird hier nochmals eindrücklich unterstrichen. Es geht um Jahwes Ehre. Ich will das Herz der Ägypter verstocken. Ich will mich verherrlichen. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Wir lesen weiter die letzten Verse dieses Kapitels. Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land, und die Wasser teilten sich. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein, und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter, mitten ins Meer hinein. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter: Lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Der Herr aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehren. Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus, und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück. Und die Ägypter flohen. Entschuldigung. So kehrte die Wasser zurück und bedeckten die Wagen und Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen, und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Mose streckte seine Hand über das Meer aus. Auf dieses sichtbare Zeichen hin kam dieser starke Wind. Dieser Wind teilte das Wasser und legte so einen Weg frei für den Durchzug des Volkes. Gott hätte ja den Wind auch ohne Moses Einwirken senden können. Warum wohl wählt Gott aber ausgerechnet diesen sichtbaren Weg der Zusammenarbeit mit Mose? Folgendes können wir dazu aus dem Kontext festhalten. Mose ist der von Gott erwählte und befähigte Mittler. Er ist der sichtbare Erlöser. Auf sein Wort und auf seine Taten hin wurde das Volk errettet. Eindrücklich heißt es hier im letzten Vers, dass die Israeliten nach dem Ereignis an Jahwe glaubten und an seinen Knecht Mose. Dieser Knecht Gottes weist als Vorbild, als Typus auf den wahren Erlöser hin. Das ist keine christliche Erfindung. Das haben die Juden selbst so gesehen. Jakob Thiessen weist in seiner Auslegung des ersten Korintherbriefs auf alte rabbinische Quellen hin, die belegen, dass im späteren Judentum Mose als der erste Erlöser genannt wurde, während der verheißene Messias als der zweite Erlöser galt. Gott zeichnet also die Erlösung im Alten Testament vor und erwählt Mose bewusst als Hinweis auf Jesus Christus hin. An dieser Stelle will ich eine kurze Klammerbemerkung einfügen zu dem doch sehr ungewöhnlichen Naturereignis, das hier beschrieben wird. Klammer auf. Wie dieses Ereignis genau ausgesehen hat, können wir nicht wissen. Nach dem heute gängigen Naturverständnis wäre ein solches Geschehen unmöglich. Und diese Tatsache kann durchaus auch zu einer Anfechtung im Glauben werden. Dennoch macht die Naturwissenschaft den Bericht aus Exodus 14 keineswegs unglaubwürdig. Denn die Naturwissenschaft bewegt sich auf einer anderen Ebene als der biblische Bericht. Die Naturwissenschaft untersucht und beschreibt lediglich den materiellen, den physischen Bereich der Wirklichkeit. Per Definition legt sie sich auf die Naturgesetze fest. Dabei ist der Kosmos, in dem wir leben, kein System, das ausschließlich materialistisch funktioniert. Es gibt nämlich auch eine reale, geistliche Wirklichkeit. Und wenn diese geistliche oder spirituelle Welt Einfluss nimmt, können auch gewöhnliche Naturerscheinungen ganz außergewöhnliche Abläufe annehmen oder ja auch ganz einmalige Formen annehmen. Die Weltanschauung, die die spirituelle Welt als nicht existent erachtet, wird Materialismus genannt oder Naturalismus. Wenn wir hingegen an den Gott der Bibel als einen nicht materiellen, allmächtigen Gott glauben, dann können wir getrost daran festhalten, dass Wunderberichte und Naturwissenschaft sich nicht einander widersprechen. Klammer zu. Zurück ans Schilfmeer. Die Nacht der Angst und der Todesschrecken ist vorbei. Ein neuer Tag bricht für Israel an. Jahwe hat für sein Volk gekämpft. Er hat die Todesmacht der Ägypter und die Todesmacht des Meeres überwunden. Er hat die Rettung vollbracht. Israel musste nur vorangehen. Der Auszug aus Ägypten ist jetzt besiegelt. Bereits in meiner letzten Predigt habe ich den Rabbiner Simon Philipp de Vries zitiert. Eine seiner Aussagen möchte ich hier wiederholen, da sie die Bedeutung dieses Ereignisses treffend auf den Punkt bringt. Der Auszug aus Ägypten ist, nach seinen Worten, Zitat, das wichtigste Ereignis der jüdischen Geschichte, und zwar bis zum heutigen Tag auch des jüdischen Lebens. Fast alles hängt irgendwie mit dem Auszug aus Ägypten zusammen. Denn damit nahm ja die wunderbare Geschichte des Volkes Israel ihren Anfang. Zitat Ende. Es überrascht nicht, dass das wichtigste Ereignis der jüdischen Geschichte im Neuen Testament aufgegriffen wird. Damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Mit Blick auf das Heiligungsleben der Gläubigen schreibt Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther von der Vorbildfunktion des Volkes Israel nach der Befreiung aus der Sklaverei. Wir lesen die ersten 6 Verse von 1. Korinther Kapitel 10. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Paulus entfaltet in diesem Kapitel den Gedanken eines geheiligten Lebenswandels. Dabei ist höchst interessant, was er beiläufig über den Zug durch das Schilfmeer anmerkt. Unsere Väter waren alle unter der Wolke. Alle sind durch das Meer hindurchgegangen. Alle, sagt er dann, sind in der Wolke und im Meer auf Mose getauft worden. Soll das Wunder am Schilfmeer eine Taufe gewesen sein? Was uns möglicherweise überrascht, muss Paulus seinen damaligen Lesern offenbar nicht näher erklären. Das legt nahe, dass die ersten Empfänger die Parallele zwischen der Taufe und dem Schilfmeer, diese Analogie, verstehen konnten. Das wird nachvollziehbar, wenn wir sehen, wie dieses Verständnis im Alten Testament vorbereitet und wie die Taufe im Neuen Testament verstanden wird. Wir gehen diesem Gedanken einmal nach. Wasser kann in der Bibel verschiedene symbolische Bedeutungen haben. In mehreren Fällen stehen Wassermassen für den Tod. Wir haben vorhin einige Verse aus Psalm 69 gehört, die das zum Ausdruck brachten. Eine andere Stelle, ähnlich, finden wir in 2. Samuel Kapitel 22. Dort heißt es, denn mich umfingen die Wogen des Todes, Bäche des Verderbens erschreckten mich. Die Spur dieser Bedeutung, eben dass Wasser als Symbol des Todes gelten kann, lässt sich weit zurückverfolgen. Denken wir an die Sintflut oder noch früher an die Schöpfung. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war Tohu Wabohu, wüst und leer. Zunächst war alles finster. Es gab einfach riesige, unbelebte Wassermassen. Nachdem Gott das Licht erschuf, den Himmel zwischen dem unteren und dem oberen Wasser einfügte, kam am dritten Tag eine weitere große Scheidung. Die Trennung zwischen Wasser und trockener Erde. Damit entstand ein Lebensraum für Pflanzen, Landtiere und natürlich für den Menschen. Nachdem das Licht am ersten Schöpfungstag als gut befunden wurde, folgt jetzt erst zum zweiten Mal die Bewertung und Gott sah, dass es gut war. Am selben Tag noch brachte der neue Lebensraum die Pflanzen hervor. Nun gibt es einige bezeichnende Parallelen zwischen dem Schöpfungsbericht und dem Wunder am Schilfmeer. Der hebräische Begriff für den trockenen Boden am dritten Schöpfungstag ist derselbe, der in mehreren Versen in Exodus 14 für den trockenen Boden verwendet wird, auf dem Israel durch das Meer zog. In den Wassermassen des Todes schafft Gott die Möglichkeit für neues Leben, indem er dem Volk trockenen Boden vor die Füße legt. Wir sehen hier ein Motiv vom dritten Schöpfungstag. Ägypten im Wasser, Israel auf trockenem Land. Eine zweite Parallele zur Schöpfung wird durch die Wolkensäule erzeugt. Ägypten bewegte sich im Finstern, Israel bewegte sich im Licht. Und es gibt noch eine dritte Parallele zur Schöpfung. Es heißt, im Anfang schwebte der Geist oder der Wind Gottes über den Wassern im zweiten Vers der Bibel. Das hebräische Wort Ruach kann sowohl Geist oder auch Wind bedeuten. Am Schilfmeer bringt der Ruach das Land aus dem Wasser hervor. Der Geist oder der Wind? Womöglich beides. Aus diesen Bezügen wird deutlich, dass die Rettung Israels durch das Schilfmeer hindurch als Neuschöpfung des Gottesvolks verstanden wird. In rein alttestamentlicher Perspektive. In anderen Worten, bis zum Schilfmeer lag Israels altes Leben in der Gefangenschaft, in der Sklaverei. Nach dem Schilfmeer begann Israels neues Leben in der Freiheit. Das Schilfmeer bildete also die Scheidewand zwischen dem alten und dem neuen Leben. Es wird immer deutlicher, warum der Auszug aus Ägypten das wichtigste Ereignis der jüdischen Geschichte darstellt. An dieses alttestamentliche Verständnis kann Paulus nahtlos anknüpfen. Dass er das auch tut, erkennen wir beispielsweise in Römer Kapitel 6. Wir lesen die Verse 2 bis 6 und behalten dabei die Szene vom Schilfmeer vor Augen. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Unser altes Leben, unser Ägypten, ist gestorben. Es ist in der Taufe mit Jesu Tod eins geworden und im Wasser des Schilfmeers ertrunken. Ägypten hatte auch seine reizenden Seiten, die leckeren Speisen zum Beispiel. Aber es war ein Leben in Gefangenschaft. Uns ist ein neues Leben geschenkt worden, ein Leben in Freiheit, frei von der Sklaverei der Sünde. Zwar sind wir, wie Israel damals, nicht direkt in das verheißene Land gekommen, sondern in die Wüste. Und in der Wüste haben wir trotzdem mit der Versuchung zur Sünde zu kämpfen. Dieser Kampf bleibt bestehen, aber wir sind nicht mehr im Machtbereich Ägyptens. Das Schilfmeer macht die Trennung, also diese Grenze, ganz klar. Wie wir in Christi Tod hineingetauft wurden, so werden wir auch an seiner Auferstehung teilhaben und ins verheißene Land kommen. Auf diese Weise können wir Paulus in Römer 6 vor dem alttestamentlichen Hintergrund verstehen. An diesen Zusammenhängen wird erkennbar, dass die Taufe viel mehr ist als lediglich ein Bekenntnisakt. Nach diesem Verständnis handelt in einer Taufe vor allem Gott und weniger der Mensch. Christus trägt ja stellvertretend für den Täufling den Tod, was im Untertauchen symbolisiert wird, und schenkt ihm neues Leben, was im Aufstehen aus dem Wasser zum Ausdruck kommt. Dieses Verständnis sehen wir bereits am Schilfmeer vorgezeichnet. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr aber werdet still sein. So gesehen kann die Taufe nicht von der Bekehrung getrennt werden. Vielmehr mündet die Wiedergeburt in die Taufe und kommt in ihr zur Vollendung. Diese Bekehrungstaufe wurde zur Zeit des Paulus und in der frühen Kirche gelebt und praktiziert. Der Neutestamentler Christian Stettler schreibt dazu, Zitat, die neutestamentliche und altkirchliche Bekehrungstaufe machte klar, dass Glaube einen Beginn hat, dass es einen Übergang vom Tod zum Leben gibt, von der Finsternis zum Licht, ein Vorher und Nachher, eine Unterscheidung von noch Ungläubigen und Gläubigen, von Welt und Gemeinde, von außen und innen. Zitat Ende. Wir können diese Sichtweise zurückgewinnen. Für die heutige Praxis bietet sie den Ansporn, die Taufe möglichst nah an die Bekehrung zu setzen. Konsequenterweise würde man in einer Evangelisation dann nicht zu einem Übergabegebet aufrufen, sondern zur Taufe einladen. Wenn du noch nicht getauft bist, dann ermutige ich dich, bleibe nicht auf der ägyptischen Seite des Schilfmeers stehen. Wage den Schritt, dein altes Leben in der Taufe sterben zu lassen. Jesus lädt dich zu einem neuen Leben ein, frei von der Sklaverei der Sünde. Es erwartet dich nicht sofort das himmlische Jerusalem, sondern zunächst die Wüste. Doch gerade in dieser Wüste sind ja wir als Familie Gottes gemeinsam unterwegs und können uns gegenseitig unterstützen, ermutigen. Dieses Taufverständnis ist allerdings nicht nur für diejenigen wertvoll, die die Taufe noch vor sich haben. Genauso kann es auch für bereits Getaufte einen Gewinn darstellen. Und das Letzte war bei mir der Fall. Ich durfte Jahre nach meiner Taufe immer tiefer erfassen, wie Gott an mir gehandelt und was er in mir bewirkt hat. Nun ist es gut möglich, dass wir, die wir hier heute versammelt sind, ziemlich unterschiedliche Taufformen erlebt haben, die sich mehr oder weniger vielleicht auch von der Bekehrungstaufe unterscheiden. Das muss uns aber nicht beunruhigen. Ich zitiere dazu noch einmal Christian Stettler. Zitat: Gottes Gnade ist weiter als das uns von ihm aus Liebe und Erbarmen geschenkte, sinnenfällige, wirksame Zeichen der Taufe. So gibt es ein Christsein im Vollsinn auch für alle diejenigen, welche keine Taufe im neutestamentlichen Sinn erleben können. Entscheidend ist letztlich nicht der Zeitpunkt der Taufe und auch nicht ihre genaue Form, sondern ob Glaube, Taufe und Geistempfang schließlich zusammengefunden haben, in welcher zeitlichen Reihenfolge auch immer. Zitat Ende. Das ist das Wesentliche. Ob Glaube, Taufe und Geistempfang zusammengefunden haben. Ich schließe mit einem Gedanken, der uns zurück zum Hauptthema von Exodus 14 führt. Die Befreiung Israels war kein Selbstzweck. Sie hatte ein viel größeres Ziel, nämlich Gott zu verherrlichen. Bei all den Parallelen, die zwischen dem Schilfmeerwunder und der neutestamentlichen Taufe bestehen, überrascht es nicht, dass es auch in beiden Fällen um das gleiche Ziel geht. Gott hat uns erlöst, um durch uns, genau wie damals durch Israel, seine Herrlichkeit zu erweisen. Die Berufung eines wiedergeborenen Gläubigen ist die Verherrlichung Gottes. Das bringt Paulus im ersten Kapitel des Epheserbriefes nachdrücklich zum Ausdruck. Wir stimmen abschließend in seinen Lobpreis ein mit 4 Versen aus Epheser 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Großer Gott, unser Vater im Himmel, du hast dein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Am Schilfmeer, an dieser Todesgrenze, hast du Israel auf wunderbare Weise errettet und ihm neues Leben geschenkt. Und als Jesus Christus am Kreuz starb, ist er stellvertretend in den Tod gegangen für alle, die an dich glauben und auf deinen Namen getauft sind. Mit seiner Auferstehung hast du uns neues Leben geschenkt. Lob und Preis sei dir dafür. Gebrauche uns, um dich zu verherrlichen. Lass deine Herrlichkeit sichtbar werden, wo immer wir uns im Alltag bewegen. Denn dein ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir schlagen im großen Gesangbuch Lied Nummer 12 auf und stimmen gemeinsam in dieses Lied ein. Lied Nummer 12, seid still und erkennt.